Ball Hawks.
The ball is caught. Game over. Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Wir sind zurück mit der Preview auf Woche 7 zum Spiel gegen die Houston Texans Monday Night. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe noch den Dominik mit dabei. Servus.
Servus, hallo.
Bist du schon nervös und freust dich aufs Spiel? Wirst du es live schauen?
Ja, ich wollte gerade sagen, freuen schon, aber ich bin gerade am Überlegen, wie wir das taktisch angehen können. Es ist ja 4 Uhr in der Nacht. Also entweder früh schlafen gehen und dann schon früh aufstehen. Also mal sehen. Bist du es dir live anschauen oder hast du einen Plan schon zurechtgelegt?
Ich bin noch unentschlossen. Vielleicht bis zum Ende der Folge überlege ich es
mir. Je nachdem, wie spannend das Spiel ist, oder?
Genau, ja. Okay. Bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, gibt's jetzt noch kurz und kompakt die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Ja, und zwar mit ein paar Verletzungsupdates zu den beiden Teams. Bei den Houston Texans sieht's eigentlich rosig aus, würde ich sagen, an der Verletzungsfront. Es gibt eigentlich kaum Stammspieler, die verletzt sind, beziehungsweise keine Stammspieler, die verletzt sind und auch keine Spieler, die nicht trainieren konnten diese Woche. Bei den Seahawks sieht das ein bisschen anders aus. Da ist es eben so, dass Edge Rusher Derek Hall nicht trainieren konnte, wie er eben schon die ganze Woche nicht trainieren konnte und wahrscheinlich auch nicht wird spielen können. Positiv ist allerdings, dass die Verletzten der vergangenen 2 Wochen aus der Secondary, Tariq Woolen, Devon Witherspoon und Julian Love, alle zumindest teilweise wieder am Training teilnehmen konnten. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Dominik? Denkst du, sie werden spielen? Das ist eigentlich eher wieder ein gutes Zeichen, auch dadurch, dass Monday Night, das haben sie ja eigentlich noch einen Tag länger Regenerationszeit. Denkst du, sie werden am Start sein?
Also ich meine, Woolen hat ja jetzt schon voll mittrainiert, da ist jetzt eigentlich davon auszugehen, dass er spielen wird, und bei Witherspoon und Love bin ich jetzt mal optimistisch und sage, das wird sich ausgehen. Aber ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, wenn es lieber noch eine Woche resten lassen, auskurieren lassen, bevor wir da jetzt was überstürzen, die Saison ist noch lang, aber ich bin jetzt einfach mal positiv gestimmt und es ist schon tendenziell ein gutes Zeichen, dass sie gleich alle beim ersten Training wieder mit trainieren konnten, wie du gesagt hast, auch dieser eine Tag mehr mit Monday Night ist auf jeden Fall, tut auf jeden Fall gut.
Ja, sehe ich auch so. Und damit, mit diesen positiv stimmenden Verletzungsnews, würde ich sagen, gehen wir rein zur Preview auf Woche 7 gegen die Houston Texans.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, die Seahawks spielen, wie schon gesagt, um 4 Uhr nachts unserer Zeit am Dienstagmorgen gegen die Texans zu Hause. Ich muss fast schon sagen, leider zu Hause, weil die hier eigentlich ein Auswärtsteam sind. Nicht nur diese Saison, sondern auch in der gesamten bis dato McDonald-Ära. Wie siehst du es, Dominik? Denkst du, wir können mal wieder was dafür tun, dass die Fans zu Hause auch mit einem Sieg belohnt werden?
Ich frage mich noch immer, woran es liegt. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Also ich meine, in so Spielen wie gegen die 49ers, wo dann das ganze Stadion in Rot gefüllt ist, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber da siehst du schon viele, viele gegnerische Fans. Da kann ich es vielleicht noch irgendwie nachvollziehen, dass es dann besonders negativ ist, wenn man dann im eigenen Stadion spielt und so viele gegnerische Fans sieht. Aber sonst ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar. Und ich sage ehrlich gesagt, lieber so als andersrum, lieber gewinne ich dauerhaft auswärts. Und schaffst dann irgendwie auch zu Hause dass da einfach der Knoten platzt, dass es umgekehrt ist. Also ich sage, okay, ich tue mir einfach schwer, auswärts zu spielen mit dem Reisen vielleicht, weil das kann ja dann auch andere Gründe haben, dass ich vielleicht organisatorisch nicht richtig gut aufgestellt bin, die Spieler nicht erholt sind bei der Reise, was auch immer. Also so rum ist es auf jeden Fall leichter. Ich bin mir sicher, wir werden da auch wieder einen Wendepunkt sehen, wo wir uns auch über viele Heimspiele, also über viele Siege bei Heimspielen freuen können.
Ja, aber pro Wendepunkt, wenn wir jetzt über die Houston Texans sprechen, die haben einen Saisonstart hingelegt, den sie sich wohl so nicht vorgestellt haben. Sind mit 0-3 reingestartet, hatten jetzt aber vor 2 Wochen den Wendepunkt. Ich glaube, das war im Spiel gegen die Ravens, wo sie sich mit 44-10 durchsetzen konnten. Das war, glaube ich, aber das Spiel, wo Lamar eben nicht dabei war. Also vielleicht nicht ganz so aussagekräftig. Allerdings jetzt mit zwei klaren Siegen in Folge kommen frisch und erholt aus der Bye Week raus. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss bei den Texans, alle Niederlagen waren eben auch One-Score-Niederlagen gegen eben auch starke Gegner, die Tampa Bay Buccaneers, die LA Rams und die Jacksonville Jaguars. Bei den Jaguars vielleicht mit Abstrichen, würde ich sagen. Wie siehst du die Texans? Starke Defense, schwache Offense, so kann man es vielleicht zusammenfassen bis jetzt, oder?
Ja, voll. Also ich meine, Jaguars will ich jetzt trotzdem nicht unterschätzen, unser Sieg war schon gut gegen die, weil so schlecht sind sie nicht. Aber ja, ich meine, wenn das deine schlechteste Niederlage sozusagen ist, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Vor allem, du hast dann auch ausgerechnet, sie haben ja gegen die Titans 0 gewonnen. Also was ja auch, ich meine, die Titans sind die nicht bekannt, das beste Team zu sein, muss man auch ehrlich sagen. Aber im Endeffekt, ja, Defense ziemlich, ziemlich stark. Die haben immer relativ wenig Punkte zugelassen. In 4 von 5 Spielen haben sie weniger als 15 Punkte zugelassen. Und einmal, glaube ich, gegen die Buccaneers 21. Das ist verkraftbar, wenn wir das Spiel uns an das Spiel zurückerinnern, das wir gegen sie hatten. Dieses High-Scoring-Game und allgemein die Defense hat relativ wenig Schwachstellen, finde ich. Also sowohl auf dem Papier, als auch wenn man sie dann live spielen sieht und auch was die Statistiken hergeben, das sind relativ wenig Schwachstellen. Und die Offense, die ist so ein bisschen holpriger, würde ich sagen. Da können wir gleich eher noch näher drauf eingehen, wahrscheinlich, aber im Endeffekt, sie sind in einer starken Division, die Jaguars, die schlafen jetzt nicht und die Colts, die sind überraschend ziemlich, ziemlich gut. Deswegen, für die ist das Spiel gegen die Seahawks auch wichtig. Wenn sie das verlieren, dann stehen sie da mit ihren 2 Siegen und dann wird es auch, glaube ich, schwierig, die AFC South da irgendwie zu gewinnen oder in die Playoffs reinzukommen. Also sicherlich auch ein wichtiges Spiel für Houston an der Stelle.
Ja, und möglicherweise so der größte Test bislang für die Seahawks Offense, die ja, ich glaube, nach vielen Advanced Metriken zu den Top 5 Offenses dieses Jahr gehört. Demgegenüber gehört die Texans Defense zu den besten der Liga bis jetzt. Nach Expected Points pro Play ist es die drittbeste Defense. Gegen den Pass ist es eine der besten Mannschaften der Liga, auch auf Platz 3 nach Expected Points. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung für Sam Darnold, für Clint Kubiak und Co. gegen dann wahrscheinlich auch einen relativ guten defensiven Playcaller in die Mikko Ryans, oder?
Ja, ich meine, wir sind jetzt eigentlich fast in den Matchups drinnen, oder? Ja. Also können wir eigentlich gleich fließend übergehen.
Kann man
eigentlich
reingehen, ja.
Es ist im Endeffekt, wie du sagst, ich glaube, Seahawks Passing Game gegen die Texans Pass Defense ist wahrscheinlich das Matchup im Spiel. Einfach, wie du sagst, die Seahawks allgemein offensiv weit vorne mit dabei und getragen halt vom Passspiel mit JSN, der, muss man nicht viel dazu sagen, jedes Spiel einfach abliefert. Darnold, der wirklich solide, mehr als solide spielt. Solide klingt ja fast schon zu negativ. Und dann die Texans auf der anderen Seite, die wirklich fast in jeder Statistik ganz weit vorne oder ganz vorne mit dabei sind. Ich finde es immer so lustig, weil man kann sich ja so Statistiken auch immer ein bisschen zurechtlegen. Aber ich finde jetzt bei den Texans nicht wirklich eine Statistik, die dagegen sprechen würde, dass sie eine Top-Defense sind. Und ich finde auch keine, die jetzt, die sie auch nur ins Mittelfeld wirklich setzt. Also du hast es ja heute schon reingeschrieben in die Gruppe bei uns, wo sie überall gut sind. Jetzt zum Beispiel gegen Play-Action sind sie Nummer 1. Bei Expected Points, bei Play, positiver Play-Rate, Passer-Rating allowed, zugelassenen Touchdowns. Also man kann das so in einer Linie runtererzählen, weil es so viele Statistiken sind, wo sie einfach ganz, ganz vorne mit dabei sind. Dann haben sie eine der niedrigsten Completion-Percentages in der NFL, wenigsten Yards per Attempt, einer der wenigsten Yards per Attempt in der NFL. Also die sind extrem stark gegen den Pass und Seahawks wiederum waren extrem stark im Pass in den letzten Spielen. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um den Pass-Rush von den Texans. Also die haben halt mit Will Anderson und Danielle Hunter wirklich 2 der besten Edge-Rusher in der Liga. Und wenn man da wieder so Advanced Metrics heranzieht, die Pass-Rush-Win-Rates, sind die halt Platz 2. Also Anderson ist Platz 2 und Hunter ist halt, glaube ich, auch Platz 4 oder 5. Also das ist ziemlich, ziemlich stark. Weiß ich, glaubst du, dass wir mit Cross und Lucas die beiden handeln können?
Boah, ich glaube nicht, dass wir sie kaltstellen können. Also die werden die ein oder anderen Plays machen. Das ist wahrscheinlich so mit das beste Edge Rush Duo der Liga, wenn man jetzt nur diese Saison betrachtet, würde ich sagen. Ich find's ein vorteilhafteres Matchup, als wenn sie jetzt einen Top-Defensive-Tackle-Duo gehabt hätten, weil ich, ja wie gesagt, unsere Tackles für stärker hatte als unsere Interior-Offensive-Line. Dahingehend ist das schon relativ positiv und dazu kommt, dass Sam Darnold jetzt, was zum Beispiel Sack Avoidance angeht, diese Saison, ja, dahingehend eigentlich die beste seiner Karriere spielt. Ja gut, generell spielt er die beste Saison seiner Karriere wahrscheinlich. Aber darauf jetzt bezogen und auf den Pressure und ich glaube auch, dass das Scheme drumherum, das Clint Kubiak, das da möglichst viel Druck von der Offensive Line nimmt, dadurch, dass es nicht so viele, ich glaube, die Seahawks sind, habe ich jetzt diese Woche irgendwo in so einem YouTube-Breakdown von Robert Mays, glaube ich, gesehen, in True Pass-Sets auf Rang 30 oder 31 irgendwie, also das heißt, dass die Seahawks mit am wenigsten, ich glaube nur 65% in True Pass-Sets blocken, wo sie halt gar keine Hilfe von Running Back oder Tight Ends bekommen. Und die Seahawks Offense macht halt eben da einen guten Job, dass sie halt öfters mal noch einen sechsten oder siebten Spieler drauf abstellt und sich dadurch eben für die Offensive Line das Leben leichter macht, dass dann oftmals solche Spieler eben doppeln kann. Darauf wird es, glaube ich, in dem Spiel ankommen. Ja, du hast auch gerade schon gesagt, das wird so der ultimative Play-Action-Test für die Seahawks. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Es war, glaube ich, ein Tweet von Adrian Franke heute auf Twitter, der eben das eben betont hat, es war mir vorher auch gar nicht klar, dass die Texans die ganz klare Nummer 1 gegen Play-Action-Pässe sind. Und da ist ja auch die Seahawks-Offense mit Sam Darnold eine, die das so als Bread and Butter hatte dieses Jahr. Und ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, wie sich dieses Matchup gestalten wird, weil die Seahawks in diesem Jahr so eine richtige Downfield-Shot-Play-Offense sind, die davon auch lebt und davon ein Stück weit abhängig ist. Wenn die Texans es schaffen, erstmal als erste Defense jetzt vielleicht in diesem Jahr das wegzunehmen, das wäre natürlich ein bisschen ja bitter, würde ich sagen, weil dann ja quasi die Stärke unserer Offense, die große Stärke unserer Offense genommen wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Wenn man über das Passing Game spricht, das Matchup, was glaube ich da bei den Seahawks Receivern gegen die Secondary der Texans mit am meisten raussticht, ist wahrscheinlich das von Jackson Smith und Chigba gegen eben den, würde ich sagen, zumindest besten Cornerback der Texans, eben Derek Stingley. Der wird wahrscheinlich mit ihm traveln. Ich glaube, es ist so bei den Texans, dass Stingley überall hin travelt mit dem Nummer 1 Receiver. Ich glaube, das wird ein sehr entscheidendes Matchup werden in einem Seahawks Passing Game. Was denkst du?
Ja, ich wollte gerade sagen, Derek Stingley haben wir noch gar nicht erwähnt. Hast du gemeint, er ist der Beste bei den Texans oder Beste in der NFL?
Naja, der Beste bei den Texans, würde ich sagen.
Okay, weil ich dachte, du hast schon angesetzt, ich wollte schon kurz die Debatte anstoßen. Also gesagt, der Beste für mich und wollte schon sagen, na, aber ich glaube für manche, ich weiß jetzt nicht, wo er Konsensus wirklich genau ist, aber der ist schon irgendwie immer konstant ganz, ganz vorne an der Spitze in der NFL auch mit dabei. In so Rankings. Aber ja, der wird wahrscheinlich versuchen, Chase Anders im Spiel zu nehmen und bisher ist es ja auch den anderen Teams jetzt nicht wirklich geglückt, ohne jetzt hier komplett optimistisch zu sein, dass das jetzt wieder so ein Spiel wird wie in den letzten Wochen von ihm. Aber es hat jetzt in den letzten Wochen auch nicht wirklich geklappt, ihn rauszunehmen. Ich glaube auch dafür hast du dann auch wieder mit Cooper Kupp und Torrey Horton und so auch andere gute Targets, AJ Barner, der immer wieder einfach abliefert. Aber es wird ein tougheres Matchup werden und ich glaube auch, deswegen sind halt die Texans so gut, weil sie einfach also auch gegen Play-Action, weil sie auch einfach in jeglicher Form, in jeglicher Position in der Defense einfach gut sind. Und du hast halt einfach überall Playmaker, die dir das Leben schwer machen. Und spiel mal Play-Action gegen zwei so gute Ends, die dann auch trotz dessen, dass du irgendwas fakest, dann schnell durchkommen und ein Stingley, der einfach bei seinem Mann diszipliniert dabei bleibt. Kamari Lassiter auf der anderen Seite ist ja jetzt auch nicht gerade schlecht und du hast auch gute Linebacker und alles. Also das ist schon ein gutes Team und frage mich dann auch ein bisschen, wie der Gameplan aussehen wird von Seahawks und ob sie es schaffen, da ein bisschen zu adaptieren, weil gegen die Jaguars, das habe ich jetzt auch wieder guten Tweet dazu gesehen, wo es hieß, ja, wir haben, dass die Seahawks es einfach geschafft haben, auch die Turnover der Jaguars, die sie ja immer so gut kreiert haben, abzudrehen, indem sie einfach solide und einfach runtergespielt haben und wenig Risiko genommen haben. Bin ich gespannt, was jetzt wiederum gegen die
Glück Texans... Glück hatten natürlich.
Ja, klar. Aber im Endeffekt, man hat gemerkt, der Gameplan war dann doch echt ein bisschen ein anderer und gegen die Texans bin ich schon gespannt. Und ich glaube, dass man die Texans allgemein nicht so am Schirm hat, wenn man jetzt nicht unbedingt Texans-Fan ist, weil sie halt eben 3 Niederlagen am Anfang hatten, weil sie jetzt nicht die alleraufregendste Offense spielen oder haben, dann hast du die einfach schnell. Also ich persönlich habe mir vor der Woche hatte ich jetzt nicht so große Bedenken vor den Texans, sondern umso mehr man sich mit ihnen beschäftigt.
Ja, ich glaube, das wird gefährlich werden, würde ich sagen.
Genau, ja, voll.
Also ich meine, die LA Rams und die Buccaneers auch, die haben 14 bzw. 20 Punkte gegen diese Defense gemacht. Woche 1 und Woche 2. Kein Team hat mehr als 20 Punkte gegen diese Defense gemacht. Das war eben die Baker Mayfield von Baker Mayfield angeführte Offense. Also da muss man echt vorsichtig sein, glaube ich. Und ich glaube, wenn die Texans eine einigermaßen potente Offense hätten, dann ständen sie jetzt wahrscheinlich bei 4-2 oder 5-1. Wenn man sich auch die ganzen One-Score-Losses da vor Augen führt. Ich bin da echt mal gespannt drauf und das wird schon der bislang größte. Ich glaube, wenn die Seahawks Offense diesen Test besteht, können wir wirklich positiv gestimmt sein.
Ja, dann, ich meine, wir haben gesagt, wo sie überall vorne sind und gibt es noch viele weitere Statistiken und auch wie sie ausgesehen haben bisher, also wenn sie das schaffen, ja. Aber da würde ich gleich vielleicht anschließen, für mich ist es halt einfach, das Run-Game muss halt einfach besser werden. Ich meine, es ist jede Woche die gleiche Leier irgendwo.
Mhm.
Aber wenn wir es schaffen, das Run-Game zu etablieren, können wir halt auch ein bisschen Druck aus dem Passing-Game ausnehmen. Ich glaube, das werden wir diesmal brauchen, weil wir haben trotz aller guter Leistungen immer wieder diese typischen Seahawks-Drives gehabt mit Free and Outs und so, weil gerade einfach das Passing-Game in dem Moment halt nicht so gut funktioniert hat und das Run-Game dann nicht irgendwie den Druck von den Schultern nehmen konnte. Und bin ich schon gespannt, ob wir da vielleicht ein bisschen einen Step nach vorne in Anbetracht dessen, wie gut die Defense ist. Also ich glaube, man kann jetzt nicht erwarten, dass das Run-Game viel besser aussieht als in den Vorwochen, aber zumindest in Anbetracht der Umstände hoffe ich, dass es nicht ganz, ganz katastrophal sein wird, weil nach wie vor einfach die Seahawks Interior O-Line. Wir haben Gray Sable, der brav seinen Job erledigt, aber Bradford ist weiterhin eine Liability in diesem Team und
ja,
weiß ich jetzt nicht. Aber die Texans sind jetzt auch nicht das beste Run-Game. Darum habe ich mir eben aufgeschrieben, es ist fast ein Matchup auf zwei verschiedenen Seiten, nämlich welches Run-Game kann am Ende des Tages auch besser spielen. Ich weiß nicht, wie du das Run-Game der Texans mitbekommen hast, aber ich habe Nick Chubb auch in der einen oder anderen Fantasy-Liga und da weiß ich, der ist schon sehr, sehr enttäuschend bisher gewesen.
Ja, also die Offense, wie sie designed ist, aber da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ich glaube, es wird halt wichtig werden, dass man eben den Pass-Rush der Texans möglichst neutralisiert und das ist halt eine der besten Defensive Lines der Liga, ähnlich die der Seahawks. Also nicht nur die Edge Rusher, sondern auch die beiden Defensive Tackle der Texans. Das sind, glaube ich, Tim Settle ist das und Sheldon Rankins gehören auch dieses Jahr zu den besten Defensive Tackles der Liga. Das werden wir nicht einfach kaltstellen können. Das ist halt das Problem. Trotzdem kann sein, dass wenn wir das halt eben schaffen, dass wir dann gegen die Secondary, insbesondere über die Mitte vielleicht, gegen die Linebacker, die vielleicht nicht ganz so sattelfest sind, zumindest ein paar Plays machen können. Also die große Frage finde ich auch irgendwie, die Seahawks Offense in dieser Saison begleiten wird und die halt noch nicht beantwortet ist, finde ich, ist, was passiert, wenn eine Defense es mal schafft, die Deep Shots wegzunehmen, und davon lebt die Seahawks Offense ja, wie gesagt. Also was ist da die Antwort von Clint Kubiak darauf? Kann das Running Game das dann irgendwann im Laufe der Saison trotzdem kompensieren? Vielleicht kriegen wir ja schon so eine kleine Antwort darauf in dem Spiel. Natürlich wäre es mir recht, wenn die Texans das eben nicht schaffen werden.
Ich meine, ich glaube, wir kriegen eine Antwort darauf, aber ich weiß nicht, wie erfolgreich die Antwort zeitweise aussehen wird. Ich weiß nicht, aus deiner Perspektive, so rein vom Eye-Test her, ihr redet auch in den Recaps natürlich oft darüber, wie dann wirklich die Offense gespielt hat, aber ich habe trotzdem oft den Eindruck, dass wir nicht immer unbedingt die Drives zustande bekommen, die wir gern hätten, einfach vorrangig wegen dem Run-Game.
Ja, also das Run-Game, das bringt uns oft in halt lange Down-and-Distances, sag ich mal. Viele lange Third-Downs auch in der letzten Woche. Das ist halt ein großes Problem.
und teilweise verlassen wir uns aber dann auch aufs Run-Game. Da bin ich auch gespannt, wie wir das
jetzt hingehen. Er committet sich halt auf das Run-Game sehr stark, will quasi, dass das die Identität der Offense ist und die gegnerischen Defenses, die reagieren ja auch auf diese vielen Heavy-Sets. Also Clint Kubiak spielt halt auch mit viel Heavy-Sets, aber passt daraus dann auch äußerst effizient und das führt dazu, dass viele Defensiven auch mit vielen drei Linebackern darauf antworten, so dass das Run-Game auch relativ gut stoppen und das Run-Game der Seahawks so möglichst limitieren. Allerdings ist es auch so, dass die Seahawks dann aus diesen Looks halt eben, was jetzt Play-Action angeht, sehr, sehr effizient dann agieren. Da muss man sagen, ist die Offense wiederum sehr gut gesigned. Das hat man ja gerade letztes Jahr so ein bisschen kritisiert, dass die Seahawks, gerade was da Play-Action anging, eigentlich auch keine Looks hatte, die so das Run-Design so wiedergespiegelt hat und Defenses eigentlich immer wussten, was kommt sozusagen. Da ist halt die Offense dieses Jahr, würde ich sagen, viel vielseitiger und besser designt. Aber das ist auch nicht schwer wahrscheinlich.
Also nicht schwer, wie du sagst. Aber ich finde teilweise noch den Kommentar, weil ich finde in der Preview ist wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Platz, um auch so allgemein darüber zu reden. Ich finde zeitweise, dass uns diese Heavy-Sets, also wo wirklich dann, wo wir mehrere Titans haben, wo die Receiver sehr eng stehen, dass wir einfach aus denen verdammt gut passen. Also ich habe teilweise das Gefühl, diese Formations liegen uns dann irgendwie gut in dem, was wir tun. Und ja, das Run-Game muss einfach besser werden. Denken sich die Texans eben vermutlich auch. Bin gespannt, wer es dann besser hinbekommt. Ich würde es einfach mal tippen, ein bisschen optimistisch, dass die Seahawks es ein bisschen besser hinbekommen werden. Einfach nur, weil die Texans einfach auch ein extrem enttäuschende O-Line haben. Nicht wenig überraschend. Sollen wir vielleicht gleich weitergehen zum Seahawks Pass Rush gegen die Texans O-Line? So ansteht. Wie siehst du die Texans? Ich hab mir notiert, eine schlechtesten O-Lines der Liga. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, aber die sind schon schlagbar, würde ich sagen, für Leonard Williams und Co.
Ja.
Oder was sagst du?
Also das ist schon so ein kleines Mismatch, würde ich sagen, weil die Offensive Line halt durch die Bank nicht gut besetzt ist und es viele Sollbruchstellen gibt. Das sehe ich schon ein großes Matchup-Vorteil für uns. Ich weiß nicht, Derek Hall wird es wahrscheinlich nicht spielen, so wie es aussieht, aber dennoch mit eben Lawrence, Boye Mafe und Jenan Wosu sehe ich da auf jeden Fall gegen die Tackles auch ein relativ gutes Matchup. Byron Murphy und Leonard Williams gehören zu den besten Defensive Tackle Duos der Liga, eben auch ihrerseits. Deswegen glaube ich, dass man ähnlich vielleicht auch wie letzte Woche gegen die Jaguars da schon die Offense abwürgen kann, wenn man mit der Defensive Line das Spiel sozusagen wieder so in diesem Matchup gewinnt.
Voll, sehr, sehe ich ähnlich, weil ich denke mir, wenn man es vergleicht, wie die Seahawks Defense gegen eher schwächere O-Line ausgesehen hat, zum Beispiel die Saints, zum Beispiel jetzt eben die Jaguars, es waren dann immer auch gleichzeitig sehr, sehr gute Spiele für uns und das müssen wir, glaube ich, auch gegen die Texans ausnützen und sowohl im Run als auch im Pass-Rush. Und ich meine, CJ Stroud ist jetzt bislang jetzt auch nicht gerade der spielt jetzt auch nicht eine MVP-like-Season, der spielt jetzt nicht schlecht, aber irgendwie sehr unbeeindruckend und irgendwie eher wahrscheinlich das Wort solide und in Ordnung passende
mit zu beschreiben. Ja, also er spielt halt Liga durchschnittlich, würde ich sagen. Und auch nicht so gut wie in seiner Rookie-Saison, finde ich.
Besser wahrscheinlich als letztes Jahr. Also, letztes Jahr war er, glaube ich, fehleranfällig. Also, war so von meiner Warte, also ein bisschen, da hat er ein bisschen mehr Risiko genommen und auch ein bisschen mehr Fehler einfach kreiert. War so mein Eindruck zumindest letztes Jahr.
Aber er schafft es halt auch nicht, die Limitation der Play-Designs, sage ich jetzt mal, und der Offensive Line zu überbrücken. Ich weiß es nicht, also in der Rookie-Saison von CJ Stroud, da hatten wir vielleicht so ein bisschen direkt die rosa-rote Brille auf, also jetzt kollektiv gesehen, die NFL-Welt, und hat da schon von dem nächsten Top 5 oder sagen wir mal Top 8 Quarterback gesprochen. Mhm. Ich habe ihn da ehrlich gesagt noch nie gesehen, auch nicht nach seiner Rookie-Saison, und bis jetzt bestätigt er mich auch so ein bisschen darin, dass er nicht wird. Vor allem, weil er jetzt auch Rückschritte macht, was vielleicht auch nicht nur seine Schuld ist, sondern auch einfach auf das Handling der Texans mit ihm zurückzuführen ist. Also sein Left Tackle wurde ja zum Beispiel getradet, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte für ein Apfel und ein Ei. Ja, nachdem jetzt letztes Jahr der Offensive Coordinator gefeuert wurde, ist es eben dieses Jahr so, dass der Offensive Coordinator Hire wahrscheinlich auch nicht einschlägt, so wie es aussieht. Und die Texans Offense, wenn sie so gut sie in der Defensive, also so gut die Texans in der Defensive designed sind, so schlecht sind sie eigentlich in der Offense designed.
Ja, fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich habe nebenbei nochmal so allgemein, ich meine, sind die einfachsten Stats von CJ Stroud rausgesucht. Aber wenn du es dir ansiehst, er hat in seiner Rookie-Season 23 Touchdowns geworfen, 5 Interceptions und in seiner zweiten Saison 20 Touchdowns, aber 12. Also 5 versus 12 Interceptions, das ist natürlich, er hat dann mehr als doppelt so viele Interceptions im zweiten Jahr geworfen. Da merkt man schon, ich glaube, das ist ein bisschen runtergegangen. Ich meine, seine Completion Percentage dieses Jahr ist mit 70% relativ gut, muss man sagen. Aber ich glaube, er spielt jetzt wesentlich durchschnittlicher als davor, also in den Vorjahren in jeglicher Hinsicht. Und ich habe jetzt keine großen Befürchtungen, dass das jetzt viel besser wird, aber man darf ihn trotzdem jetzt nicht unterschätzen. Er ist jetzt kein schlechter Quarterback, aber mit der O-Line in Kombination und dem Run-Game, ich glaube auch, dass das Selbstbewusstsein einfach auch nicht mehr richtig groß ist. Ich meine,
das habe ich vor allem das Gefühl, dass das Selbstbewusstsein total nachgelassen hat bei ihm, das ja eigentlich sehr, sehr hoch war nach seiner Rookie-Saison.
Ja, total. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass damals, es geht schon länger zurück und nicht tiefer, aber damals dieses Playoff-Spiel, wo sie dann ausgeschieden sind, wo sie echt nicht so gut ausgesehen haben, in seiner Rookie-Saison, ich hatte das Gefühl, da war er das erste Mal nicht ganz so gut und dann ist es irgendwie bergab gegangen mit dem Selbstbewusstsein. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Seahawks sein Selbstbewusstsein nicht wieder aufleben lassen, auch wenn ich jetzt CJ Stroud prinzipiell sympathisch finde, aber es kann er in einem anderen Spiel machen, nicht gegen uns. Dann passt das gut.
Dann, wie gesagt, das Run-Game der Texans auch nicht das Gelbe von Eil. Eher unterer Liga-Durchschnitt wahrscheinlich. Maximal Liga-Durchschnitt, würde ich sagen.
Schon optimistisch, ja. Wenn du sagst, Liga-Durchschnitt ist gegen schon.
Ist eben da auch auf die O-Line wahrscheinlich vor allem zurückzuführen, dass das Laufspiel nicht so wirklich funktioniert. Ich meine, da braucht Seattle jetzt auch nicht große Worte irgendwie anführen. Das ist, glaube ich, genauso bei den Texans der Fall, dass auch da das Run-Game keine Baseline für die strauchelnde Offense bilden kann, ne?
Ja, das ist, also wenn uns das Spiel kosten würde, wäre das schon sehr enttäuschend, sage ich ehrlich. Also, wenn das so der Faktor wäre, dass die irgendwie das Run-Game so wortwörtlich zum Laufen bringen und irgendwie Nick Chubb dann doch mal, der wirkt halt extrem, als wäre die Luft raus. Also, das war eigentlich jahrelang so einer meiner Lieblings-Running-Backs, wenn man jetzt so, nicht jetzt so außerhalb die Süchsel ausschaue. Und der hat irgendwie gar keine Power mehr gefühlt irgendwie. Und da hast du Woody Marks, der ja so ein bisschen neuen Spirit reinbringen soll, glaube ich. Und so diesen jungen Elan. Und ja, der spielt in Ordnung, würde ich sagen. Aber das ist jetzt echt, du sagst, nicht das Gelbe vom Ei. Und ich glaube, da hat man auch gewisse Parallelen zwar zwischen beiden Teams, was den Output betrifft. Aber das Run-Game von den Seahawks ist trotzdem deutlich besser besetzt, würde ich sagen.
Aber. Ja, individuell zumindest.
Genau, individuell.
Ich habe vorhin gesehen, Ken Walker ist bei PFF als bester Running Back der Liga gegradet. Das hat mich ein bisschen...
Ich meine, das ist wieder mal ein interessantes
Beispiel. Fuß erwischt,
das perfekte Beispiel, wieso man PFF-Grades vielleicht nicht 100% trauen sollte.
Gut, na PFF ist auch, ich glaube, Derek Stingley, der 90-beste Cornerback der Liga oder sowas.
Na wirklich?
Ja, mit einem...
Okay, das ist krass. Grade.
Aber ja, das sehe ich auch ganz anders, ehrlich gesagt. Naja. Ja, 95 von 107 mit einer 47 Grades, Derek Stingley.
Ja, nein, dann müssen wir ja am JSN keine Angst haben. Das ist sein leichtestes Matchup der gesamten Saison, oder? Also,
definitiv. Müssen wir Angst haben vor einem Texans Receiver?
Ich meine, irgendwie Nico Collins wurde ja ziemlich hoch angepriesen vor dem Jahr. Also was heißt angepriesen? Er hat ja letztes Jahr extrem stark gespielt und man hat wahrscheinlich gedacht, dass er nochmal den Schritt nach vorne gehen kann. Vielleicht, der hat jetzt auch jetzt, der ist schon nicht schlecht. Der hat jetzt ein, würde ich sagen, wirklich gutes Game gehabt mit über 100 Yards und einem Touchdown, aber ansonsten war der jetzt kein so ein Spiel dabei, wo ich sage, okay, Nico Collins spielt darum, mit einer der besten Receiver der NFL zu sein. Da ist schon so ein bisschen, zumindest vorne mit dabei, dass er diesen Schritt nach vorne machen könnte. Aber ich finde, das ist immer so, das sind immer diese gefährlichen Spiele, wo man dann so sagt, ja, das Run-Game ist schlecht und Nick Chubb hat eh keine Puste mehr und sonst ist eh nur Nico Collins da, der eh nur okay spielt für seine Verhältnisse.
Ja, das wäre schon ein guter Receiver, finde ich. Er war
genau, und das ist
ja auch einer der besten der Liga für mich. Also.
Ja, voll, deswegen, der ist schon, es ist genau diese Falle, glaube ich, in die man dann tappen kann, dass er dann, wenn der, also der hat halt das Potenzial, ein richtig, richtig gutes Spiel zu spielen. Also so ein JSN-like Game, wie dieses Jahr oftmals. Also, wenn der plötzlich da steht und mehrere Touchdowns hat und irgendwie 150 Yards Bälle fängt, würde es mich nicht wundern. So prinzipiell. Aber darf man halt, glaube ich, nicht die Chance geben dazu. Also auf den muss man schon aufpassen. Ich meine, die Texans haben einige junge Receiver, muss man sagen. Also vielleicht so nebenbei so ein Jalen Noel oder Jaden Higgins. Das waren ja auch so Personen, über die wir vorher in Seahawks-Kreisen, würde ich sagen, gesprochen haben im Draft, so dass die ja interessant sein könnten. Aber die haben jetzt bisher nicht die große Rolle gespielt, muss man sagen. Also das ist dann eher so Christian Kirk, der jetzt, glaube ich, wieder zurück ist von der Verletzung und Xavier Hutchinson. Dalton Schultz kennt man. Die haben in der Offense schon so klingende Namen, die man irgendwie so kennt als NFL-Fan, aber ist jetzt nicht das extreme Star-Aufgebot.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass jetzt abgesehen von der individuellen Klasse der beiden Teams in diesen Matchups, muss man halt auch einfach, glaube ich, konstatieren, dass wir da den besseren Playcaller ganz klar auf unserer Seite haben. Ich bin mal gespannt, wie dieses Matchup zwischen DeMeco Ryans und Clint Kubiak sich gestalten wird, aber bei diesem Matchup zwischen Mike McDonald und dem Offensive Coordinator der Texans, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, ich muss jetzt kurz nachschauen, ich glaube Nick Cayley ist das, da sehe ich halt uns ganz klar auf der vorteilhaften Seite dieses Matchups. Einfach nur, wenn es darum geht, die Spieler in vorteilhafte Positionen zu bringen, Plays zu machen, da sehe ich halt Mike McDonald als eben den Coach an, dass das Ding für sich entscheiden wird und auch dafür sorgen wird, dass die Offense der Texans wieder sehr, sehr schwer haben wird. Ich weiß nicht, ich muss mal kurz gucken, also die Texans Offense hat jetzt eigentlich im Laufe der Saison nur gegen die Ravens mal 44 Punkte gemacht, aber sonst gegen die LA Rams 9 Punkte, gegen die Buccaneers 19, gegen die Jaguars nur 10 Punkte und gegen die Titans eben 26, aber ich weiß nicht, ob man das zählen kann, weil es ist halt das schlechteste Team der
Liga. Ja, das ist, ich glaube, das kann man nicht wirklich zählen. Also ja. Das heißt, man kann
es
zählen,
Ravens
aber...
Die Ravens sind halt auch eine der schwächsten Defenses der Liga, waren sehr, sehr verletzungsgebeutelt in dem Spiel, auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Also da sehe ich eigentlich schon die Seahawks ganz klar im Vorteil in dem Matchup.
Ja, schon. Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Also es wird einfach dann darum gehen, wie gut kann die Seahawks Offense einfach gegen die Texans Defense bestehen und das andere Matchup sollten wir wohl hoffentlich gewinnen. Also Seahawks Defense gegen Texans Offense.
Ja.
Genau. Vor allem jetzt mit den Rückkehrern, das ist ja auch nochmal die Frage, wer kann dann im Endeffekt spielen, aber wenn Witherspoon, Wohlen, Love. Also ich hätte allein gesagt, wenn zwei von den drei zurückkommen, schaut schon wieder ganz anders aus.
Es kann ja, vielleicht halt witzig, wenn Julian Love vor allem mal wieder zurückkommt, weil ich halt schon das Gefühl habe, seit er weg ist, ist halt gerade kommunikativ in der Defense eine Lücke entstanden, die noch niemand so richtig gefüllt hat. Ich glaube, dass er da schon sehr, sehr wichtig ist. Natürlich ist Witherspoon so individuell so der beste Spieler der Secondary, würde ich sagen, aber
ja.
Was die Kommunikation angeht, ist halt nach.
Vom Impact her, man merkt es schon total. Ich meine, Kobe Bryant hat, ich finde, er macht immer wieder, ich finde es cool, was der unter McDonald für einen Schritt wieder nach vorn gemacht hat. Von seinem Spieler, wo man so dachte, dass der nicht mehr wirklich viel machen will, aber Ty Okada, der dann wieder sehr viel Safety spielt in der Abwesenheit von Julian Love.
Unspielbar.
Das ist für mich so ein Spieler, ich bin total überrascht, wie
ja, aber
er für sein Standing spielt.
Also, aber trotzdem finde ich, dass
total. Da gab es doch dieses ein, war das jetzt, das war eh letzte Woche gegen die Jaguars, oder? Wo er einmal komplett sich im Kreis gedreht hat in der Coverage. Und das ist so, wie gesagt, wenn man das alles unter dem betrachtet, dass der von Montana State, glaube ich, kommt und undrafted ist und keine Spielerfahrung in der NFL wirklich hat, dafür spielt er schon okay, aber halt dafür. Und das ist halt ein Weltenunterschied zu Julian Love. Und darum war ich eh fasziniert, wie die Secondary letzte Woche gegen die Jaguars gut ausgesehen hat, verhältnismäßig.
Ja.
Aber wenn die alle zurück sind, ich glaube, das wird der entscheidende Faktor sein. Und eben, ja, wie kann die Offense gegen die Defense von den Texans bestehen und wie gut werden wir wieder sein mit den Rückkehrern? Und wird ein interessantes Matchup, denke ich. Und glaube ich, von der Veranlagung her doch dann ganz anders als die Spiele, die wir bisher hatten, oder?
Ja, denke auch. Ich weiß nicht, wollen wir schon zu den Tipps kommen, weil ich glaube, die Matchups haben wir jetzt eigentlich
ja, gern.
So ziemlich abgegrast. Für mich erwartet uns halt so ein Spiel, das eigentlich auf dem Papier nicht komplett low-scoring, aber relativ low-scoring sich gestalten müsste, weil wir halt zwei sehr gute Defensiven haben gegen eine Offense, die nicht wirklich gut ist und eine andere, wo es halt noch ein paar Fragezeichen gibt, wie sie gegen eine wirkliche Top-Defense performen wird. Vor dem Hintergrund, ich glaube, das haben wir wahrscheinlich schon ein bisschen so durch die Blume, hat man das wahrscheinlich schon rausgehört, würde ich auf den Seahawks-Sieg tippen. Aber wie gesagt, einen, der jetzt nicht wirklich hoch ausfällt, sondern eher so ein Spiel, wo nicht ganz so viele Punkte gemacht werden. Und ich würde auf so ein 20-14 oder sowas für die Seahawks tippen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe gerade überlegt, ich beginne dann immer so herumzurechnen, was ich glaube, was realistisch. Also ich sage auch Seahawks-Sieg. Also ich meine, ich bin im Preview sowieso immer eher optimistisch, einfach um es nicht zu jinxen, aber also eigentlich jinx ich es dann ja genau, ist eigentlich schon auf der Kehrt rum. Aber ich bin immer optimistisch, ich will nie gegen die Seahawks tippen. Mhm. Ich glaube, dass wir es auch schwer haben werden, Touchdowns zu erzielen, um ehrlich zu sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir so keine 16 Punkte machen, sage ich mal, so 3 Field Goals und dann einen Touchdown.
Es wird auf die Kicker ankommen, ja.
Ja, voll vielleicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Texans vielleicht sich überhaupt schwer tun zu scoren, also vielleicht so ein 16-10. Also ich sage jetzt auf jeden Fall mal die, dass es ein Sieg ist, aber 16-10 ist jetzt so mal mein Tipp. Es kann auf die Kicker ankommen, warum nicht? Also am Ende des Tages wird's vielleicht dann, darf dann Jason Myers nicht wackeln, vor allem nicht bei irgendwelchen Extrapunkten oder sowas.
Ja, freue ich mich schon, das anzuschauen.
Aber ich meine, sie sind ja prinzipiell Favorit, die Seahawks auch so bei den Wettmachern.
Drei Punkte Favorit. Das Spiel gibt's nur auf dem Game Pass dann natürlich, weil es eben Monday Night ist. Dann, wie gesagt, um 4 Uhr morgens. Ich meine, ich werde es mir vielleicht anschauen, weil man kann ja um 10 ins Bett gehen und dann um 4 aufstehen. Man hat dann ja 6 Stunden Schlaf sozusagen und dann passt es ja eigentlich einigermaßen. Also ist man jetzt nicht komplett übermüdet zumindest, ne?
Ja, voll. Ich wäre jetzt letztens in die Gruppe geschoben und ich fand auch den Punkt 4 Uhr wahrscheinlich also, besser,
halt als 2 Uhr oder 1 Uhr. Es gibt ja noch ein Spiel um 1 Uhr Monday Night. Gegen Buccaneers, glaube ich, ist das.
Mhm.
Das wäre nicht wiederum wirklich bescheiden, muss ich sagen. Also wenn man
nächsten
Morgen früh raus muss, dann, keine Ahnung, kommt man gerade zum Einschlafen, muss dann um 1 wieder aufwachen und geht dann um 4 wieder ins Bett, ich weiß nicht, da bin ich eher...
Ich glaube, man muss es nicht schönreden, ich meine, ein 19-Uhr-Spiel wäre mir lieber am Sonntag, ja. Also das ist ohnehin, aber ich meine, also bist du jetzt überzeugt, nachdem wie wir jetzt hier geredet haben, ich meine, wir haben jetzt hier ganz nett das Ganze durchdiskutiert, also bist du der Meinung, dass es ein sehenswertes Spiel sein wird? Bist du überzeugt, dass du vielleicht um 4 Uhr aufstehst?
Könnte eine trockene Angelegenheit werden, sage ich, wie es ist.
Aber es kann dann trotzdem spannend werden. Ich glaube, das könnte so ein klassisches Seahawks-Spiel werden, wo man dann irgendwie, wenn man sich's antut und um 4 Uhr in der Früh aufsteht, dann irgendwann schon, wenn die Sonne aufgegangen ist, da liegt und es kommt irgendwie noch auf 3 Punkte an und ob wir dieses Field Goal am Ende reinmachen oder nicht.
Ja, ja.
Könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, schauen wir mal, was wird. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sprechen uns und wir hören uns wieder zur Recap. Das wird dann wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch sein. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.